Egon Bahr, ein ehemaliger Berliner Journalist und danach Berater des Berliner regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, formulierte erstmals im Juli 1963 die Umrisse einer neuen deutschen Außenpolitik. Wenn es richtig ist, sagte er, dass die Zone dem sowjetischen Einflussbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, dass jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Diese Folgerung bedeutet, dass Veränderungen nur ausgehend von dem dort herrschenden, verhassten Regime erreichbar sind. Die Mauer war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese Sorge dem Regime graduell so weit zu nehmen, dass auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen könnte: Wandel durch Annäherung. Damit war ein Schlagwort geboren, das die deutsche Politik für das nächste Jahrzehnt beherrschen sollte. Nach dem Rücktritt Ludwig Erhards 1966 zogen die Sozialdemokraten bei den nächsten Wahlen erstmals in die Regierung ein. SPD-Chef Willy Brandt wurde Außenminister und der CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Egon Bahr Planungschef im Auswärtigen Amt. Die Deutschlandpolitik der Großen Koalition war ein Kompromiss zwischen Bahrs Vorwärtsstrategie und den Bremsern in der Kanzlerpartei. Kiesinger bestand nach wie vor auf dem Alleinvertretungsanspruch, hob jedoch die Hallstein-Doktrin gegenüber den kommunistischen Ländern auf. Zwei Monate nach seinem Amtsantritt stellte Außenminister Brandt diplomatische Beziehungen zum Ostblockstaat Rumänien her. Das alarmierte prompt die DDR. Auf einer eilig einberufenen Warschauer Paktkonferenz setzte Walter Ulbricht eine Anti-Hallstein-Doktrin durch. Die übrigen Ostblockstaaten verpflichteten sich, erst dann Beziehungen zu Bonn aufzunehmen, wenn die Bundesrepublik die DDR anerkannt habe. Doch dazu konnte sich die Große Koalition nicht entschließen. Obwohl die Bundesrepublik seit Jahren mit der DDR über den Interzonenhandel, über Passierscheine für Westberliner, über technische Fragen sprach, scheute Bonn noch immer vor der formellen Anerkennung des zweiten deutschen Staates zurück. Im Oktober 1969 wurde Willy Brandt als Kanzler vereidigt. Es war der Durchbruch zu einer neuen Politik im Verhältnis zu den kommunistischen Staaten. Entschlossen setzte die neue Regierung Brandt-Scheel in einer Serie von Verträgen Zeichen der Aussöhnung mit den Völkern des Ostblocks. Der Grundlagenvertrag mit der DDR führte zum Austausch ständiger Vertreter, die in Bonn und Ostberlin residierten. Die Ostverträge beendeten den Kalten Krieg und damit endgültig die Nachkriegszeit, die im Grunde ein einziger Versuch war, die jeweils andere Seite aus ihrer Stellung zu hebeln. Sie schufen damit die Voraussetzung für einen Zustand der Entspannung, der die anstehenden inneren Reformen im Ostblock, zumal in der Sowjetunion, überhaupt erst denkbar machte. Wenn Politik die Kunst des Möglichen ist, dann lieferte diese Kunst in den Ostverträgen eines ihrer Meisterwerke ab. Nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist der Kniefall von Willy Brandt vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Es war ein nasskalter Dezembertag, als der deutsche Bundeskanzler spontan auf die Knie sank und dort regungslos verharrte. Das Pressefoto ging um die Welt und wurde zum Sinnbild des anderen Deutschland, das sich aus den Verstrickungen der Vergangenheit zu befreien begann. Zu Hause, das ergab eine Umfrage, missbilligten 48% der Befragten die Geste als übertrieben. Im Herbst 1971 wurde Willy Brandt der Friedensnobelpreis verliehen, als zweitem Deutschen nach Karl von Ossietzky. In der Bundesrepublik schlug dem Kanzler eine Welle der Feindschaft entgegen. Ausverkauf deutscher Interessen lautete der Generalvorwurf an die sozialliberale Koalition. Willy Brandt wurde persönlich verunglimpft, seine uneheliche Herkunft wieder aufgewärmt. Der Bundestag erlebte die stürmischsten Wochen seiner Geschichte. Überläufer hatten die Koalition so geschwächt, dass sie die Mehrheit verlor. Am 27. April 1974 glaubte Oppositionsführer Rainer Barzel, den Kanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum stürzen zu können. Rechnerisch musste dieses Kalkül aufgehen. Im Kanzlerbüro begannen die Beamten bereits, die Akten zusammenzuräumen. Doch dann die Sensation. Das Misstrauensvotum scheiterte. Der Opposition fehlten 2 Stimmen zum Sieg. Barzel war von Leuten seiner eigenen Fraktion im Stich gelassen worden.